Vielen Dank für die schöne Musik. Ist überhaupt schön bei euch. Freue mich sehr. Und ich habe zum Andreas gesagt, wenn er mich einlädt, dann möchte ich auch ein bisschen was erzählen, was mir so am Herzen liegt, was uns gerade so bewegt. Also möchte ich keine alte Predigt oder irgendwas rausziehen, sondern spreche einfach über das, was mir uns aktuell so am Herzen liegt. Also es ist ein kleines Risiko gewesen, das habe ich ihm aber gesagt. Ja, ich liebe nämlich die Apostelgeschichte zurzeit ganz besonders. Und ich sehne mich auch danach, die Apostelgeschichte zu erleben. Hier und heute, in Bayreuth, in Hof, im Jahr 2018. Was hat denn die Apostelgeschichte mit mir zu tun, denkst du vielleicht? Mit dir und mit mir? Naja, entweder gar nichts, nämlich dann, wenn du das Buch nur als ein spannendes oder sogar langweiliges Geschichtsbuch aufnimmst und liest. Oder aber, die Apostelgeschichte hat sehr viel mit dir zu tun und mit mir, nämlich dann, wenn wir uns danach ausstrecken, nach dem Wirken des Heiligen Geistes, nach der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und danach, was Gott damit vorhat, nämlich, dass er die Apostelgeschichte in gewisser Weise heute fortschreibt. In deinem und in meinem Leben. Hier in Bayreuth und in Hof und in Oberfranken im 21. Jahrhundert. Wir wollen einfach mal reinspringen und heute ein paar Schneisen hineinschlagen in dieses spannende Buch. Und ich lese gleich mal die ersten Verse aus Kapitel 1. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem Jesus in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien Jesus ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Kurze Rückblende. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden. Aber wozu? Warum? Man könnte vielleicht 30 Gründe jetzt finden und dafür aufzählen. Aber ich denke, man kann es auf zwei Hauptgründe zusammenfassen. Erstens ist Jesus gekommen, um für unsere Schuld zu sterben, um uns Errettung, Erlösung, Heil, Frieden zu bringen und das alles zu bewirken. Wunderbar. Und zweitens, Jesus ist gekommen, um uns etwas vorzuleben, um zu lehren, um uns Anweisungen zu geben über das, was nach der Himmelfahrt, was hier in Bayreuth im Jahr 2018 weitergehen soll. Jesus hat Jünger ausgewählt. Er hat diese Jünger trainiert, gecoacht und ausgesandt, weil Jesus eine große Vision hatte und hat. Haben wir hier in Vers 3 gelesen davon. Diese Vision von Jesus, sein großes Ziel ist es, das Reich Gottes hier auf die Erde zu bringen, hier nach Bayreuth. Und wenn wir die vier Evangelien lesen, dann spüren wir etwas davon und dann merken wir etwas davon. Es geht Jesus immer wieder um dieses eine, um das Reich Gottes, das Königreich Gottes. Im Vater Unser, da betet Jesus zum Beispiel, dass sein Reich hier auf der Erde aufgerichtet wird. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er auch im Himmel geschieht. Dann heißt es von Jesus selber, dass mit ihm das Reich Gottes nahe gekommen ist oder dass er mitten unter uns ist. Und das Reich Gottes, das ist auch bei denen, in den Seligpreisungen steht es in der Bergpredigt, die arm im Geist sind. Er kennt es vielleicht. Das Reich Gottes, das fängt ganz klein an. Jesus spricht auch in vielen Gleichnissen davon. Da zeigt er, wie das Reich Gottes klein anfängt und dann sich aber immer stärker ausbreitet und wächst. Und es kennt keine Grenzen. Und dieses Reich Gottes, das braucht auch nicht viel Manpower oder Womanpower. Es braucht kein perfektes Team. Das Reich Gottes braucht nur ein einzelnes Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Ein Menschen, der bereit ist, sich zu opfern, der bereit ist, sich selber hinzugeben für diesen Auftrag. Das Reich Gottes braucht keine Profis, sondern Jünger, die gehorsam sind und rausgehen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen zu ihren Mitmenschen, um diese Menschen zu lieben und sie zu Jüngern zu machen. Ja, ich habe vor 2 Jahren mit meiner Frau eine wichtige Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung, die meine Vision oder meine Sicht über das Reich Gottes und über den Auftrag, den Gott uns gibt, noch einmal total verändert hat. Es war eine neue Berufung von Gott, und ich spreche gern auch von einem Paradigmenwechsel, was auch manches Verständnis der Bibel betrifft. Vorher lag mir viele Jahre schon die Gemeinde Gottes total am Herzen. Und das ist ja nichts Schlechtes. Die Gemeinde ist Jesus total wichtig. Er liebt die Gemeinde. Er hat sich hingegeben für die Gemeinde. Aber bei mir war es irgendwie so, dass mein Fokus total beschränkt war. Ja, beschränkt auf meine kleine örtliche Gemeinde. Ich weiß schon, das ist die Gemeinde von Jesus. Aber irgendwie war ständig so der Gedanke, wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen wachsen mit unserer kleinen Gemeinde, wollen wir alles möglichst abdecken. Und dann habe ich die Evangelien gelesen und die Apostelgeschichte, und ich habe sie wieder gelesen und gebetet. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, Jesus geht es zuallererst mal gar nicht um Gemeinde. Jesus geht es zuerst einmal um das Reich Gottes. Jesus sagt zu uns, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und über Gemeinde sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Mit anderen Worten, es ist unser Auftrag, dein und mein Auftrag, als Jünger zu leben, rauszugehen zu den Menschen, sie zu lieben und andere zu Jüngern zu machen. Und es ist der Job von Jesus, dass dabei Gemeinde entsteht und Gemeinde wächst. Ich möchte euch deswegen als erstes, mein erster Punkt, ich möchte euch ermutigen, ihr Lieben. Ich möchte euch ermutigen und herausfordern, im Reich Gottes zu denken. Und im Reich Gottes zu denken bedeutet, groß zu denken. Gott viel zuzutrauen. Und wenn ich euch hier so sehe und was ich vom Andreas schon weiß, dann seid ihr eine ganz tolle, eine lebendige Gemeinde und Gemeinschaft. Und es ist super. Weiter so. Ganz schön. Und ich möchte euch trotzdem auch mal ermutigen, vielleicht ist es auch ein neuer Gedanke, noch größer zu denken und groß zu denken. Möchtest du in Bayreuth, in Oberfranken im Jahr 2018 das Reich Gottes sehen und erleben, wie es wächst, wie es sich ausbreitet, dann denk groß, denk im Reich Gottes. In der Multiplikation oder in der Mathematik gibt es ja die Multiplikation. Und wenn wir das auf den geistlichen Bereich übertragen, dann bedeutet das, dass ein Jünger einen anderen Menschen zum Jünger macht und der wieder einen anderen Menschen zum Jünger macht. Und genau so breitet sich Gottes Reich aus. Aber wenn wir das erleben wollen, dann müssen wir beginnen, nach Gottes Reich zu trachten und groß zu denken. Und die Gemeinde wächst dann automatisch auch. Lesen wir mal weiter in Kapitel 1, die Verse 6 bis 8, kennen viele vielleicht von euch. Da heißt es, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wie können wir heute die Apostelgeschichte erleben? Wie können wir das Reich Gottes in Bayreuth, in Oberfranken aufrichten und ausbreiten? Es beginnt damit, dass wir unseren Auftrag verstehen. Den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Wenn wir nochmal in die Evangelien zurückschauen, dann bekommen wir von Jesus im Wesentlichen drei Aufträge. Ich denke, man kann das runterbrechen auf diese drei. Die ersten beiden davon stehen in Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Also unser erster Auftrag ist es, Gott zu lieben. Der zweite Auftrag steht gleich dahinterher. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Zweiter Auftrag, Menschen zu lieben. Und der dritte Auftrag steht 6 Kapitel weiter in Matthäus 28. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu behalten, was ich euch befohlen habe. Zusammenfassend ist das der Auftrag zum Jüngermachen. Also nochmal unsere drei Aufträge von Jesus. Gott zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben und Menschen zu Jüngern machen. Das klingt eigentlich gar nicht so komplex, oder? Wir kommen ja aus Hof und Hof gehört zur Region Hochfranken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Hochfranken. Und in unserem kleinen Team haben wir vor 2 Jahren mal unseren Auftrag, den Jesus uns gibt, folgendermaßen formuliert. Wir möchten Menschen helfen, Gott zu lieben, ihre Mitmenschen zu lieben und sie zu Jüngern zu machen, mit dem Ziel, dass das Reich Gottes in Hochfranken wächst oder sich ausbreitet. Das sind diese drei Aufträge integriert. Ja, ihr Lieben, bevor wir aber als Jünger hinausgehen, um andere zu Jüngern zu machen, müssen wir noch 2 Schritte vorher gehen und wir müssen die regelmäßig gehen. Das ist wichtig. Und zwar brauchen wir erstens Zeit bei und mit Jesus und zweitens Zeit in der Gemeinschaft mit anderen Jüngern, so wie heute Morgen. Das Erste, Zeit bei und mit Jesus. Jesus beruft seine Jünger zuallererst immer zu sich, dass sie bei ihm sind, damit wir bei Jesus auftanken, erfrischt und versorgt werden. Und erst danach, als Zweites, sendet er uns aus zu den Menschen. Ich liebe so die Übersetzung, die etwas freie Übertragung von Matthäus 11 von Eugene Peterson aus der Bibelübertragung der Message. Da hat er die Stelle so wiedergegeben. Jesus sagt, bist du müde? Bist du erschöpft? Hast du ein religiöses Burnout? Komm zu mir. Komm zu mir. Geh mit mir fort. Die jungen Leute würden sagen, häng mit mir ab. Geh mit mir fort und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich werde dir zeigen, wie du wirklich ausruhen kannst. Ich lege dir nichts Schweres oder Unpassendes auf. Bleib mit mir zusammen und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Matthäus 11, 28 und 30. Also es geht dem Herrn Jesus als allererstes immer um unsere eigene Seele. Die ist ihm wichtig, dass unsere Seele von ihm versorgt wird, dass wir sie füllen lassen bei ihm. Und es geht ihm auch um unsere Identität als Jünger. Wir können anderen Menschen nur dann dienen und sie zu Jüngern machen, wenn unsere eigene Identität geklärt ist. Darf ich dich etwas fragen heute Morgen? Weißt du, liebe Schwester, lieber Bruder, weißt du, dass du ein kostbares, ein wertgeschätztes Kind des Allerhöchsten Gottes bist? Gott hat dich ausgewählt, du bist Teil seiner Familie. Der ewige Gott ist dein Vater. Du bist sein geliebter Sohn, seine geliebte Tochter. Das ist deine Identität. im Leben. Darauf baut sich alles auf. Und wenn du da noch unklar bist oder Zweifel hast, dann geh zu Jesus, komm zu ihm und lass dich von ihm lieben. Lass dich von ihm wertschätzen, ruh bei ihm aus. Und wenn deine Identität klar ist, dann tu es trotzdem immer wieder, am besten jeden Tag. Das Zweite, was wir immer wieder brauchen, bevor wir rausgehen, um andere Menschen zu Jüngern zu machen und sie zu lieben, im gleichen Maße Gemeinschaft mit anderen Jüngern. Es ist ja irgendwie ein Traum, wie die Apostelgeschichte das beschreibt. Ich lese mal in Kapitel 2, die Verse 44 bis 46. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Können wir das erleben oder können wir da wieder hinkommen in Deutschland, in Bayreuth im Jahr 2018? Dass die Menschen draußen irgendwie auf uns schauen, uns sehen, unsere Gemeinschaft und sagen, Hammer, was das für Leute sind. Ich denke schon, dass Jesus auch solche Gemeinschaften erschaffen und entstehen lassen möchte, heute, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Gemeinschaften, die irgendwie nicht von dieser Welt sind. Und wenn ich euch so sehe und was ich vom Andreas gehört habe, dann seid ihr eine ganz feine, lebendige Gemeinschaft hier in Bayreuth. Eine liebevolle Gemeinschaft. Und ich will gerne von euch lernen, ja. Ich möchte auch gern mit euch ins Gespräch kommen nach dem Gottesdienst. Ich will mehr von eurer Gemeinschaft erfahren. Bitte erzählt mir was davon. Aber weil irgendjemand mich heute hier hingestellt hat, ich hoffe, dass es der Heilige Geist war, deswegen möchte ich ein bisschen was erzählen von dem, wie wir versuchen, Gemeinschaft zu leben. Und vielleicht ist ja eine kleine Anregung für euch auch dabei. Wir haben vor 2 Jahren, wie gesagt, die Apostelgeschichte studiert. Und wir hatten den Eindruck, es war unsere Berufung, es muss nicht so sein, aber uns hat der Herr Jesus irgendwie gezeigt, dass ja, die ersten Jünger, die haben ihr ganzes Leben miteinander geteilt. Die Liebe, die man da so liest und das gegenseitige Hilfe, die Offenheit, da war irgendwie eine Dynamik drin und das hat uns beeindruckt. Und natürlich können wir uns heute nicht jeden Tag treffen, so wie das damals war, das schaffen wir auch nicht. Aber wir haben schon gebetet und haben überlegt, wie können wir das umsetzen. Und dann haben wir irgendwie beschlossen, wir wollen ein bisschen wegkommen von dem rein programmorientierten Treffen, sonntags, mittwochs, wo auch oft nur einige wenige ja aktiv sind und sehr viel machen und die anderen sind mehr Zuschauer und konsumieren. Wir wollten kleine Einheiten, Hausgemeinschaften, dass die entstehen, wo man sehr offen, sehr ehrlich miteinander umgeht, wo man sich unterstützt, wo man Freude und Leid miteinander teilt und auch ein bisschen voreinander Rechenschaft gibt, um einfach weiterzukommen, damit es was ist, wo man wachsen kann. Und so stellen wir uns in unserer Hausgemeinschaft, nur als Beispiel, auch persönliche Fragen am Sonntag. Zum Beispiel die Frage, wie hast du deinen Auftrag von Jesus in der vergangenen Woche gelebt? Was hast du mit Jesus erlebt? Was hat Jesus zu dir persönlich gesprochen? Hast du seine Stimme gehört? Oder auch die Frage, wo bist du schuldig geworden? Sünden voreinander bekennen ist auch was Biblisches. Dann machen wir dort ein praktisches Bibelentdeckerstudium, wo wir gemeinsam was aus einem Bibeltext entdecken, uns das gegenseitig erzählen, was wir uns vornehmen, was wir umsetzen wollen und uns dann auch verpflichten, unsere Entdeckung in der nächsten Woche jemandem weiterzuerzählen. Einem Christen oder auch einem Nichtchristen. Und dann beten wir ganz konkret für unsere Anliegen, wir beten für Menschen und wir senden uns aus in die kommende Woche in diesen Auftrag hinein. Und dann essen wir immer zusammen und verbringen viel Zeit miteinander, haben viel Spaß und erfrischende Gemeinschaft. Und dabei reden wir und beten darüber, wie wir den Auftrag von Jesus gemeinsam umsetzen können. Den Auftrag, Menschen zu lieben und Menschen zu Jüngern zu machen. Und dazu lesen wir kurz zwei Stellen wieder aus Kapitel 6 diesmal. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich, heißt es da. Und in Vers 7. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Wow, was war das für eine Zeit. Ja, wie kann das bei uns praktisch aussehen, dass Jünger machen? Darüber will ich jetzt ein bisschen was erzählen, auch ein paar Ideen von uns. Vielleicht habt ihr viel bessere Ideen, dann nur her damit. Bitte erzählt mir nach dem Gottesdienst, wie ihr das macht. In unserem kleinen Team in Hof haben wir vier Tools oder vier Werkzeuge, die wir ständig trainieren, üben und uns gegenseitig darin ermutigen. Das erste Tool heißt Dienen. Darüber sage ich nur ganz kurz was. Wir wollen Menschen praktisch dienen, Menschen helfen, gastfreundlich sein, was reparieren, Leute, Kranke besuchen, auf die Kinder aufpassen und was es da alles gibt. Oder Menschen zuhören, einfach nur Zeit verbringen. Was tun wir denn, wenn wir anderen Menschen selbstlos dienen? Ja, wir spiegeln den Charakter des Herrn Jesus wider. Und das hat eine unheimliche Zeugniskraft, wenn wir wie Jesus leuchten. Unser zweites Tool heißt, erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. Die Menschen lieben Geschichten und die Menschen lieben heute persönliche Erfahrungen, wenn wir sie authentisch rüberbringen. Da geht es zum Beispiel in der Schulklasse von unserer Tochter drunter und drüber am Gymnasium. Ganz schlimme Atmosphäre und Jesus spricht zu meiner Frau und mir im Gebet und beim Nachdenken und er sagt zu uns, gebt sie doch in die Parallelklasse, wechselt die Klasse. Das war so eindeutig. Dann sind wir zum Direktor und haben mit dem Lehrer gesprochen und es war genau der richtige Zeitpunkt noch, wo das überhaupt möglich war. Gottes Timing war perfekt. Und wir haben erlebt, dass er alles gut gemacht hat. Das hat sich total verbessert, das ist jetzt super. Und ja, das war ein Erlebnis, was ich danach oft erzählt habe. Meinen Freunden, die noch ohne Jesus leben, habe ich gesagt, Jesus hat mir das klar gemacht. Und er hat sich mir gezeigt und er hat alles gut gemacht. Dann spricht, zweites Beispiel, ein Arbeitskollege gesagt, öfters mal zu mir, dass er mich so tiefenentspannt erlebt. Und das findet er toll. Ja, sowas ist natürlich ein kleines Sprungbrett, sofort zu sagen, woher das, wenn überhaupt kommt es von Jesus. Da kann ich ihm erzählen, dass Jesus mir diesen Frieden und diese Gelassenheit gibt und dass es nicht von mir kommt. Manchmal gibt es auch Leute, die einem eine Frage stellen und man kann gleich wunderbar auf den Glauben überleiten. Im Getränkemarkt spricht mich ein Mann beim Bier an oder bei den Radler, welche Radlersorte ich ihm empfehlen kann. Ja, Albrecht war das, habe ich ihn noch einen Namen gefragt. Dann habe ich gesagt, Albrecht, das und das schmeckt mir ganz gut. Und haben ein bisschen gefachsimpelt über die Radlersorten. Und hinterher auf dem Parkplatz draußen habe ich zum Albrecht gesagt, weißt du Albrecht, was das Getränk ist, was mich am allermeisten erfrischt. Meine Seele, mein Inneres, wo ich nie mehr Durst habe, wenn ich davon trinke. Und da durfte ich ihm ein Zeugnis von Jesus erzählen. Und er hat zugehört, er war irgendwo angesprochen. Und ich hoffe, dass ich ihn wieder treffe im Getränkemarkt und weiter von Jesus erzählen kann. Also erzählen, was wir mit Jesus erleben. Das ist unser zweites Werkzeug. Das dritte Werkzeug heißt das Evangelium erzählen. Und da öffnet Jesus manchmal eine Tür, wo wir das ganze Evangelium erklären können. Das ist aber eher selten. Vor zwei Wochen ungefähr habe ich an der Fachhochschule in Hof zwei Inder kennengelernt. Ich habe mich einfach in den Hörsaal mal reingesetzt beim Vortrag und da saßen dann zwei neben mir und da sind wir ins Gespräch gekommen. Dann haben wir uns abends in der Stadt getroffen und haben viel über deutsche Kultur geredet Und mein Ziel war aber gleich mal das Evangelium ihnen zu erzählen, weil ich will ein bisschen abchecken, ob sie interessiert sind und ob ich mit ihnen Bibel lesen kann. Und es hat sich ergeben, ich durfte mein Zeugnis erzählen und ich durfte das Evangelium Schritt für Schritt erklären. Und der eine hat sogar den Jesus-Film schon mal gesehen und gesagt, ihm sind die Tränen durchs Gesicht gelaufen. Also schauen wir mal, ob da mehr draus wird. Es ist aber nicht immer so. Wir wollen ja den Menschen das Evangelium nicht reindrücken. Aber was meist oder oft möglich ist, dass wir einzelne Aspekte oder kleine Gedanken ausstreuen vom Evangelium. Zum Beispiel war ich mit einem Freund neulich frühstücken. Der hat was ganz Schlimmes gemacht letztes Jahr, was mich auch erschüttert hat. Er hat seine Frau und seine zwei Kinder verlassen und ist zu einer anderen Frau. Und er weiß auch, dass ich das nicht gut finde. Aber ich will trotzdem sein Freund bleiben. Und ich rede viel mit ihm, weil seine Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen seitdem. Ich rede viel mit ihm darüber, dass Jesus vergeben kann und auch Verletzungen heilen kann. Und mit diesem Freund durfte ich dann auch nach dem Frühstück draußen am Parkplatz noch beten. Und das ist jetzt die Überleitung zu unserem vierten Werkzeug, also dienen, Zeugnis geben, was ich mit Jesus erlebe, vom Evangelium erzählen. Und das vierte ist die Macht des Gebets. Ihr Lieben, und da möchte ich euch ganz besonders ermutigen, dass ihr anfangt, jeden Tag konkret für Menschen in eurem Umfeld zu beten. Mit meinem Freund Mane habe ich vor einiger Zeit mal das sogenannte 3-Minuten-Gebet vereinbart. Wir beide beten jeden Tag für 3, 4, 5 Menschen, die wir kennen aus unserem Umfeld. Und dann erinnern wir uns auch daran. Über WhatsApp hast du schon gebetet und wir ermutigen uns dazu. Und wir schauen auch, was sich tut an diesen Menschen durch unser Gebet. Und ob wir unsere Beziehung vertiefen können und die anderen Werkzeuge dienen und so verwenden können bei diesen Menschen. Probier doch das mal aus. 3 Minuten am Tag ist nicht viel. Das kannst du beim Zähneputzen machen oder im Auto, beim Autofahren in die Arbeit. Es kostet nicht viel. Es muss nur zur Gewohnheit werden. Nach 2, 3 Wochen wird es zur Gewohnheit. Die Macht des Gebets ist was Wunderbares. Ich habe die irgendwie ganz neu entdeckt. Früher habe ich eigentlich nur mit Christen gebetet und habe gedacht, es ist auch nur was für Christengebet. Aber ich sage euch was, Gebet macht was mit Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Es versetzt sie in die Herrlichkeit Gottes. Es gibt ihnen einen Eindruck von der Macht und Größe Gottes. Und deswegen habe ich angefangen, bewusst Gebet anzubieten, auch bei Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Der Freund, mit dem ich frühstücken war, der seine Frau verlassen hat, da habe ich meinen Arm um ihn gelegt. Ich habe ihn natürlich erst gefragt, ob er das möchte. Und dann habe ich meinen Arm um ihn gelegt und habe für ihn gebetet und für seine Kinder gebetet. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, er war verändert und er ist offener. Ich bin noch nicht so weit, dass ich Bibel lesen kann mit ihm, aber er ist offen. Er will sich treffen und reden und wieder beten, denke ich. Oder die Arbeitskollegin, die auf der Autobahn einen Unfall hatte und ich bin zum Unfallort gekommen, habe das gesehen, wie sie jemand hinten drauf ist, schlimm ausgesehen. Ich habe sie dann am Abend angerufen, mir die Handynummer besorgt und habe gesagt, darf ich für dich beten? Und ich habe am Telefon für sie gebetet und 2 Wochen später, wie sie wieder in der Arbeit war, kommt sie und war immer noch total bewegt und hat gesagt, es hat ihr so viel Kraft gegeben. Und seitdem hat sie eine gewisse Offenheit, würde ich mal sagen, und möchte öfters mal auch über sowas reden. Ich hoffe, dass es noch mehr wird. Ich verschicke auch manchmal schriftliche Gebete auf WhatsApp. Auch eine Möglichkeit. Ich habe einen syrischen Freund. Ich habe nicht immer Zeit dafür, aber mal ein kurzes Gebet auf WhatsApp. Und es ist, ihm gefällt es auch. Und ich denke, das bewirkt auch was. Ja, jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen. Ihr Lieben, wir wollen den Auftrag vom Herrn Jesus, das waren die 4 Tools, jetzt wollen wir den Auftrag noch etwas präzisieren, den Auftrag zum Jünger machen. Und da lese ich mal die Geschichte in Kapitel 8, Vers 26 kurz an, vom Philippus. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mache dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihn. Und dann ging der Philippus hin und fragte den Mann, was er da liest. Und er hat es nicht verstanden. Und der Philippus hat ihm angeboten, aufzusteigen. Und der Mann hat gesagt, ob er es ihm erklären kann. Und es war die Stelle aus Jesaja 53, wo Jesus als das Lamm beschrieben wird. Der Philippus hat es erklärt und dieser Äthiopier kommt zum Glauben an Jesus und lässt sich sofort danach taufen. Ich liebe diese Geschichte, weil da können wir so viel lernen. Wir haben leider nicht mehr viel Zeit, deswegen nur das Allerwichtigste aus der Geschichte. So wie der Philippus zu dem äthiopischen Finanzminister geschickt wurde, so will Jesus dich und mich zu Menschen schicken. Jesus will uns Begegnungen mit Menschen schenken, mit Menschen, die er schon vorbereitet hat. Und lest es mal in der Apostelgeschichte. Es gibt mehrere solche Geschichten. Ja, wir haben den Philippus, der zum Äthiopier geschickt wurde. Wir haben den Hananias, der zu Paulus oder Saulus damals noch geschickt worden ist. Wir haben den Petrus, der zum Cornelius geschickt wurde. Und wir haben Paulus und Barnabas, die vom Heiligen Geist in ganz bestimmte Gegenden und Orte geschickt wurde, mit ganz bestimmten Hinweisen und Anweisungen. Und ihr Lieben, warum soll das heute anders sein? Die Apostelgeschichte ist nicht nur ein Geschichtsbuch. Es ist ein Muster für uns. Es ist derselbe Gott. Es ist derselbe Heilige Geist. Und er will auch zu uns heute reden und uns detailliert zeigen, wo wir hingehen sollen. Wo Menschen sind, die schon offen sind. Wir müssen nur lernen, die Stimme Gottes zu hören. Ja? Meine Schafe hören meine Stimme, sagt der Jesus in Johannes 10. Und mein Freund Manuel und ich, wir machen in Hof ab und zu so etwas, das wir Schatzsuche nennen. Ja, Schatzsuche. Da treffen wir uns zum Beten. Wir lesen ein bisschen in der Bibel und versuchen dabei hinzuhören, was Gott vorhat, was der Heilige Geist uns sagen möchte, zu welchen Menschen er uns schicken möchte. Und dann gehen wir los in einen ganz bestimmten Stadtteil oder ein Dorf außenrum, wo Jesus uns hinschickt, wo wir den Eindruck haben, dass er uns hinschickt. Und dann versuchen wir dort weiter zu beten. Wir machen Gebetsspaziergänge und schauen auch, ob wir Menschen treffen, die wir ansprechen können. Und da haben wir schon ganz spannende Begegnungen gehabt. Leider fehlt mir die Zeit. Es ist wirklich so, man muss etwas Mut aufbringen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht es aber sehr gut. Weil der Herr Jesus ist dabei und er zeigt uns diese Menschen. Wir durften Menschen schon mit Menschen beten. Wir durften Bibelverse weitergeben. Wir durften einfach Zeugnis geben. Und wir machen das noch nicht so lange. Wir sind erst dabei, da auch Erfahrungen zu sammeln. Aber unser Ziel ist dabei, Menschen fürs Bibellesen zu gewinnen. So wie hier beim Philippus. Ja, sein Fokus bei dem Äthiopier war es, den Äthiopier in die Schrift, in das Wort Gottes reinzubringen. Und er war ja schon vorbereitet, er hat ja sogar selber schon gelesen. Die Stelle aus Jesaja 53 hat bei ihm den Ausschlag gegeben. Aber er musste noch das Evangelium erst verstehen und von seiner Sünde und Schuld überführt werden. Dazu noch ein wichtiger Punkt. Manchmal verwechseln wir als Christen unseren Auftrag. Wir kommen so leicht, wenn wir mit Menschen reden, ins Moralisieren oder Kritisieren oder wir predigen Menschen vielleicht an, wollen ihre Sünde aufdecken. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, ihr Lieben. Das ist die Aufgabe vom Heiligen Geist im Zusammenwirken mit dem Wort Gottes. Unsere Aufgabe ist es, auf die Stimme Gottes zu hören, zu gehorchen, hinzugehen und Menschen fürs Bibellesen zu gewinnen. So wie hier beim Philippus. Natürlich nutzen wir auch unsere natürlichen Beziehungen. In der Nachbarschaft, in der Arbeit, die Eltern von den Schulen unserer Kinder. Aber da dauert es oft sehr lange, eine Beziehung aufzubauen, bis man endlich auch mal das Recht hat, über persönliche Dinge wie Glauben zu sprechen. Und was machen wir, wenn ein Mensch nicht offen ist und kein Interesse hat? Ja, wir bleiben schon befreundet und wir wollen ja nicht nur Freund sein um des Evangeliums willen, sondern um des Menschseins. Aber Jesus ist auch weitergezogen. Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, dass Jesus weitergeht. Und Jesus hat einen großen Auftrag gehabt. Er hat Menschen gesucht, die er erretten kann. Er ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und genau den gleichen Auftrag haben jetzt wir. Jesus lebt in dir und in mir. Und wir dürfen nach Menschen suchen, deren Herzen schon vorbereitet sind, die positiv auf Gebet oder Angebot des Bibellesens reagieren, die interessiert sind am Evangelium. Und die gibt es auch in Deutschland im 21. Jahrhundert. Vielleicht nicht so viele wie in Indien oder in China zurzeit, aber es gibt welche auch in Deutschland. Und die wollen wir finden. Und in der Bibel gibt es auch immer wieder bestimmte Schlüsselpersonen, das sehen wir dort, die offen sind für das Evangelium und die gleichzeitig einen großen Einfluss auf ihr Umfeld haben. Vielleicht eine große Familie, einen großen Freundeskreis. Manchmal werden solche Personen so genannt Personen des Friedens. Und solche Personen des Friedens, die wollen wir finden. Die offen sind, vorbereitet sind von Gott und die vielleicht auch gleich ihre Freunde mitbringen, dass wir einen Bibelkreis gründen können. Biblische Beispiele für Personen des Friedens wären die Lydia oder der Kerkermeister. Und wenn wir so eine Person gefunden haben, dann investieren wir ganz viel in diese Beziehung zu diesen Menschen. Und wir lesen mit ihm in der Bibel. Und wir ermutigen von Anfang an dazu, Jesus nachzufolgen. Vielleicht habt ihr beim Zuhören schon gemerkt, dass ich gar nicht so viel von Bekehrung gesprochen habe. Bekehrung kommt in der Bibel vor. Und das ist auch wichtig. Natürlich geht es um Glaube, Umkehr, Sünden bekennen. Das muss alles mit passieren. Aber Jesus fordert seine Jünger auch von Anfang an zur Nachfolge auf. Zur Nachfolge. Jesus möchte keine Bekehrten, die sich nur ein Ticket für den Himmel ergattern wollen. Jesus möchte Jünger, die andere zu Jüngern machen und die wieder andere zu Jüngern machen. Deshalb möchte ich bewusst die Latte etwas höher legen und Menschen, die sich für Jesus entscheiden, auch gleich zur Taufe auffordern. Die Entscheidung für Jesus und die Taufe, so wie hier bei den Äthiopiern, das ist immer in der Bibel immer ein Bündel. Entscheidung für Jesus und Taufe gehört zusammen. Wir sehen in der Bibel keine Menschen, die Jesus angenommen haben, die das nicht gleich sichtbar gemacht haben durch die Taufe. Wir haben das nicht rausgeschoben. Wenn du Jesus nachfolgst und noch nicht getauft bist, darf ich dich fragen, was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? Die Taufe ist wichtig, nicht nur, weil sie Jesus wichtig ist, sondern weil sie auch etwas mit dir macht. Wenn du dich taufen lässt, dann wird dich das innerlich total weiterbringen. Es ist der erste Schritt in der Jüngerschaft. Du wirst wachsen, wenn du das machst. Ja, die Zeit ist fast vorbei. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen. Habe ich noch, oder? Wenn wir die Apostelgeschichte erleben wollen, wenn wir sehen wollen im 21. Jahrhundert, wie sich Gottes Reich in Bayreuth, in Hof und in Deutschland ausbreitet, dann wird dieser Weg kein leichter sein. Dieser Weg kostet uns nämlich alles. Er kostet uns alles. In Apostelgeschichte 20 lesen wir das große Vorbild vom Apostel Paulus. Und ich kann nur noch den Vers 24 lesen. Aber lest doch mal das ganze Kapitel zu Hause. Das ist so fein, wie Paulus da beschrieben wird. Der Schlüsselvers ist der Vers 24. Da sagt er, doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus war sein Leben nicht wichtig. Der Auftrag von Jesus, die Vision von Jesus hat sein Leben bestimmt. Paulus hat das gelebt, von dem der Herr Jesus mal gesprochen hat in Johannes 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wie weit willst du das Reich Gottes erleben? Wie weit willst du die Apostelgeschichte heute erleben in deinem Leben? Ja, es wird damit zu tun haben, wie weit du bereit bist, Opfer zu bringen. Paulus hat sich aufgeopfert für die Menschen. Paulus war bereit, alles aufzugeben, damit die Vision von Jesus Realität wird, damit das Reich Gottes damals im ersten Jahrhundert aufbricht und wächst. Und wir profitieren heute davon. Aber es darf weitergehen im 21. Jahrhundert. Uns Deutschen geht es sehr, sehr gut. Ja, es ist so. Wir jammern viel, aber auf wahnsinnig hohem Niveau. Wir haben Wohlstand. Wir lieben unsere Freiheiten. Wir haben viele Wünsche. Ich weiß das von mir, ich spreche über mich. Auf was bin ich bereit zu verzichten? Auf Geld, auf Zeit, auf unsere Ruhe, auf Anerkennung vielleicht. Wir werden Gottes Reich nur wachsen sehen, wenn wir uns Jesus ganz hingeben. Wenn wir gehorsam sind, wenn wir beten, ringen und kämpfen, um diesen Auftrag zu erfüllen. Und noch was. Das Reich Gottes kommt in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind seine Jünger, seine Diener, aber wir haben ein Problem. Wir werden so schnell stolz. Und deswegen, ich glaube, deswegen baut Jesus auch Schwierigkeiten ein. Bedrängnisse, damit wir demütig bleiben. Damit Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Es geht ja um ihn, um seine Ehre. Jesus ist der König. Es ist sein Reich. Manchmal lässt Gott uns auch noch keine Frucht sehen, obwohl wir uns danach sehnen, weil wir vielleicht charakterlich noch nicht so weit sind. Ich weiß das bei mir. Da muss manches erst noch charakterlich reifen, damit ich die Frucht empfangen kann. Jesus weiß das. Und er will auch, dass wir ihm aus den richtigen Motiven heraus dienen. Es geht Jesus nicht darum, dass wir groß werden. Es geht um seine Ehre. Dieser Weg wird kein leichter sein, aber es ist der allerschönste Weg. Es ist Gottes Reich und er nimmt dich und mich und wir dürfen mitarbeiten. Jesus wird dir nur so viel anvertrauen, wie du auch bereit bist, dich ihm hinzugeben und zu gehorchen. Aber er ermutigt dich, er feuert dich vom Himmel aus an und er steht an deiner Seite. Ja, die Zeit ist leider rum. Oder vielleicht Gott sei Dank, wirst du denken. Wir konnten die Apostelgeschichte nur ankratzen. Eine Minute bitte noch oder eineinhalb. Ich möchte noch mal die Frage vom Anfang stellen. Die Ausgangsfrage. Möchtest du die Apostelgeschichte erleben? In deinem Umfeld im 21. Jahrhundert. Spürst du vielleicht auch manchmal so eine Art heilige Unzufriedenheit? Eine heilige Unzufriedenheit oder eine Sehnsucht nach mehr, dass mehr passiert, dass ich mehr erlebe mit Gott. Eine Sehnsucht danach, dass Gottes Reich doch in unserem Deutschland wieder wachsen soll. Wenn du diese Sehnsucht spürst, diese heilige Unzufriedenheit, vielleicht ist es eine ganz kleine Flamme in deinem Herzen, dann möchte ich dich ermutigen, konkrete Schritte zu gehen. Was könnte dein nächster Schritt sein? Schreib es dir auf. Bet darüber. Vielleicht ist dein nächster Schritt, dass du dich taufen lässt. Wenn du als Jünger bald andere taufen möchtest, solltest du dich vielleicht erstmal selber taufen lassen. Vielleicht könnte dein nächster Schritt sein, groß zu träumen und groß zu denken, also im Reich Gottes zu denken. Vielleicht könntest du dich mit ein oder zwei anderen Jüngern zusammentun, dich öfters treffen, dass ihr erstmal in eure Beziehung investiert, dass ihr miteinander betet und dass ihr anfangt, euer Leben miteinander zu teilen, offen und transparent voreinander seid und auch einander Rechenschaft gebt, euch Fragen stellt. Wie hast du deinen Auftrag gelebt? Vielleicht ist es für dich dran, dieses 3-Minuten-Gebet mal anzufangen. 3 Minuten jeden Tag für 3 oder 4 Menschen konkret zu beten und andere dazu ermutigen. Vielleicht trefft ihr auch euch mal und hört gemeinsam auf die Stimme Gottes, was Jesus mit euch vorhat. Und geht dann raus im Gehorsam, um die Menschen zu finden, die Gott schon vorbereitet hat, so wie der Philippus, die offen sind für ein Bibelstudium. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist die Hauptfigur der Apostelgeschichte, der Regisseur der Apostelgeschichte. Aber der Heilige Geist will heute die Apostelgeschichte weiterschreiben, in deinem und meinem Leben. Und ich finde es super und total spannend. Aber es liegt an uns, ob wir bereit sind, zu gehorchen, uns hinzugeben, damit Gottes Reich in unserem Deutschland wächst. Bist du dazu bereit?